Liebe Brüder und Schwestern, ich wurde vor einigen Tagen gefragt, ob ich nicht heute Morgen fortfahren wollte mit den Ausführungen über das Leben Jakobs. Während ich mir nun überlegte, ob das der richtige Text sei, gab Freitagabend während unserer Weihnachtsfeier eine Bemerkung den Ausschlag. Da wurde uns gesagt, dass erst ab etwa 350 nach Christus die Christenheit überhaupt angefangen hat, Weihnachten zu feiern. So wollen wir uns denn heute Morgen dem Leben Jakobs zuwenden und 1. Mose 27 aufschlagen. Wir hatten vor einigen Wochen zuletzt gehört, dass Isaak Jakob segnet, in der Annahme, er hätte Esau gesegnet. Und dann lesen wir in Vers 32, dass nun Esau hereinkommt und Isaak ihn fragt, wer bist du? Und dann heißt es, er sprach, ich bin dein Sohn, dein Erstgeborener Esau. Und dann lesen wir, dass sie beide erschrecken, Isaak und auch Esau. Und das müssen wir einmal lesen und die Formulierung beachten. Da heißt es in Vers 33, da erschrak Isaak mit großem Schrecken über die Maßen. Und in Vers 34, als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit einem großen und bitterlichen Geschrei über die Maßen. Beide waren zutiefst erschüttert. Sie verhalten sich, wie etwa ein Mann sich verhalten mag, wenn er erfährt, dass seine ganze Familie verunglückt ist oder wenn ein reicher Mann hört, dass er sein ganzes Vermögen verloren hat. Sie erschrecken und schreien über die Maßen. Und jetzt kommt Esau ein Gedanke, der eigentlich sehr nahe liegt. Er sagt, segne auch mich. Und er stellt die Frage, hast du denn nur einen Segen? Und hier stehen wir vor einem ganz wichtigen Problem. Vor der Frage, wie das überhaupt mit dem Segnen ist. Isaak hat gesegnet. Esau möchte auch gesegnet werden und sagt, warum denn nur einen? Du kannst doch auch mich segnen. Und statt des erwarteten Segens folgt ein Fluch, den wir in Vers 39 finden. Da antwortete sein Vater Isaak und sprach, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein und ohne den Tau des Himmels von oben her. Und von deinem Schwerte wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Halse. Obwohl Isaak ihn gern gesegnet hätte, kann er ihn nur verfluchen. Es taucht natürlich die Frage auf, ob nun hier der Wille Gottes, Jakob zu segnen, durch einen Betrug zustande gekommen ist. Ganz und gar nicht. Der Wille Gottes war es, Jakob zu segnen, und den hat er erreicht. Alles, was hinzukam, hatten Menschen hinzugefügt und sie haben alle darunter zu leiden gehabt. Isaak hat nicht nach Gott gefragt, als er Esau segnen wollte. Er wusste ganz genau von Rebekka, dass Gott Jakob den Vortritt gegeben hatte. Esau hatte sich über seine eigene Erklärung, seinen Verzicht auf sein Erstgeburtsrecht hinweggesetzt. Jakob betrog und musste dafür leiden. Wir stehen jetzt natürlich vor der Frage, wie steht es überhaupt mit dem Segnen? Heute gibt es ja immer wieder solche, die andere segnen wollen. Und dazu sei dreierlei gesagt. Als erstes, Isaak hatte einen Segen von Gott und wie der ausgesprochen war, hatte er nichts mehr zu bieten. Er hätte Esau sehr, sehr gern gesegnet, aber das war nicht möglich. Fragen wir uns weiter, was uns im Neuen Testament gesagt wird, ob und wann wir segnen sollen. Ich habe anhand der Konkordanz nur drei Stellen gefunden. Eine sehr bekannte, Matthäus 5, Vers 44, also ein Wort aus der Bergpredigt. Da heißt es, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Dann ein Wort aus Römer 12, Vers 14. Das geht in dieselbe Richtung. Wir werden ja aufgefordert, die zu segnen, die uns fluchen. Das heißt also, Menschen zu segnen, die wir unserer natürlichen Einstellung nach unserem alten Menschen nach lieber verfluchen würden. Ähnlich steht es in Römer 12, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Also wir werden aufgefordert, da zu segnen, wo es nahe läge, zu fluchen. Dann 1. Petrus 3, Vers 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbet. Dieses Wort, vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort, nicht Böses mit Bösem, zeigt, dass die Stelle in genau demselben Sinne gemeint ist wie Matthäus 5 und Römer 12. Wir werden also nicht aufgefordert, die zu segnen, die uns sehr nahe stehen und die wir lieben, sondern gerade die, die uns ganz entgegen sind. Auffällig ist auch, dass der Apostel Paulus niemanden gesegnet hat. Wir finden in Römer 15, Vers 29 das Wort: Ich weiß, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Wir lesen aber nie, dass Paulus sagt, ich wünsche euch Gottes Segen oder ich segne euch. Im Alten Testament war es die Sache der Priester, den Segen auszusprechen. Im Neuen wird das kein einziges Mal wiederholt. Die Erklärung liegt vielleicht in Epheser 1, wo uns gesagt wird, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und dann kann natürlich die Frage aufkommen, ob wir den noch segnen sollen, der gesegnet ist. Das ändert nichts daran, dass heute viel gesegnet wird. Vergessen wir aber auch nicht, dass in der Christenheit oft das betrieben wird, was man im weltlichen Leben Amtsanmaßung nennen würde. Wir lesen nun weiter, dass Esau beschließt, Jakob umzubringen, eben um sich zu rächen. Und jetzt greift Rebekka wieder ein und sie beschließt, Jakob fortzusenden zu ihrem Bruder Laban. Sie sagt aber nicht zu Isaak, Jakob ist in Gefahr, er muss weg aus dem Lande, sondern sie nimmt wieder Zuflucht zu einer Unwahrheit. Sie sagt, es wäre doch ein Jammer, wenn er eine Frau hier aus dem Lande nähme. Ich will ihn lieber zu meinem Bruder schicken, dann kann er sich da eine Frau holen. So zieht Jakob denn los und jetzt ist die ganze Familie zerrissen. Rebekka hat ihren Sohn, an dem sie hängt, verloren. Esau zürnt ihr selbstverständlich und auch das Verhältnis zu Isaak ist nicht mehr, wie es vorher war. Sie sagt Jakob zu, ich werde dich holen lassen, sobald Esaus Zorn sich erlegt hat. Wir hören nichts davon, dass sie je nach ihm gefragt hat oder nach ihm gesandt hat. Ihre Pläne hat sie nie erfüllt. Jakob wandert weg, wie er später einmal sagt, zu Anfang wird es nicht gesagt, nur mit einem Stab in seiner Hand. Er scheint wohl keinen Beutel voll Gold mitgenommen zu haben. Er ist als ganz armer Mann losgezogen. Er ging in ein Gebiet, das wir heute Mesopotamien nennen, das Land zwischen den beiden bekannten Flüssen Euphrat und Tigris, das als die Wiege der Menschheit gilt. Ehe er geht, segnet Isaak ihn noch einmal, und zwar in einer außerordentlich starken Weise. Das steht, soweit ich weiß, im Vers 15. Nein, steht vorher. Aber er segnet ihm und sagt ihm mehr zu, als er ihm vorher gesagt hat. Wir lesen dann, dass Jakob unterwegs einen Traum hat. Er schläft an einem Ort, der später Bethel heißt. Gott erscheint ihm. Jakob sieht eine Leiter, die bis zum Himmel reicht. Oben steht Gott. Engel steigen auf und nieder. Und in Kapitel 28 in Vers 14 lesen wir dann den Segen, den Gott ihm gibt. Oder wir können auch vom Vers 13 an lesen. Ich bin Jehova, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaaks. Das Land, auf welchem du liegst, will ich dir will ich es geben und deinem Samen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Das ist eine wunderbare Zusage, die Gott diesem einsamen Flüchtling gibt. Und es entsteht natürlich die Frage, warum Gott so zu Jakob hält. Wir könnten einmal sagen, weil Jakob der Auserwählte war. Wir müssen aber auch sagen, dass Jakob geistlich dachte. Jakob hielt den Segen Gottes für außerordentlich wichtig. Er ging ein großes Risiko ein, als er Isaak betrog. Esau hat nach seinem Leben getrachtet. All das hat er auf sich genommen. Er wollte auf jeden Fall diesen Segen haben. Es ist ein ganz großes Problem in unserer Zeit, ob wir Gott noch ernst nehmen, ob Gott uns wichtig ist. Jakob wollte in diese Reihe hinein, von der die beiden ersten Männer feststanden, Abraham und Isaak. Wer wird der Dritte werden, Esau oder Jakob? Jakob nahm Gott ganz ernst. Und wir können wohl sagen, darum hat auch Gott Jakob ernst genommen. Wie Jakob nun erwacht, sagt er, fürwahr, Jahwe ist hier, wie furchtbar ist dieser Ort. Auf den ersten Blick gefällt uns das nicht, dass er einen Ort, an dem er eine Begegnung mit Gott gehabt hat, furchtbar nennt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir mehr von Begegnungen mit Gott sprechen, als wir sie haben. Wenn wir einmal in die Bibel hineinschauen, stellen wir immer wieder fest, dass Menschen, die wirklich Gott begegneten, zu Tode erschraken. Denken wir an Daniel, der nicht Gott, aber einem Engel begegnete. Er fällt kraftlos zu Boden und erst als der Engel ihn anrührt, kann er sich wieder mühsam auf seine Knie und Hände erheben, und er schreibt, dass er noch wochenlang schwach war. Denken wir an Matthäus 28, Vers 8. Die Frauen sehen nach der Auferstehung ein Gesicht von Engeln, und dann heißt es, sie gingen von der Gruft mit Furcht und großer Freude. Die beiden Dinge fallen zusammen, wenn ein Mensch Gott begegnet. Furcht und große Freude. Denken wir an Offenbarung 1, wo der Apostel Johannes dem Herrn Jesus begegnet. Er fällt zu seinen Füßen wie tot. Wenn wir wirklich eine Begegnung mit dem Herrn oder mit Gott haben, dann stehen wir nicht mehr so stolz da, wie wir es gewöhnlich tun. Leider sprechen wir von Begegnungen mit dem Herrn Jesus Wir sprechen davon, dass wir mit Gott reden. Wir tun genau das, was wir den liberalen Theologen vorwerfen. Die machen aus dem Sohn Gottes einen Freund Gottes, aus dem ewigen Leben ein erfülltes, glückliches Leben. Da ist eine Inflation der Ausdrücke, die verheerend ist. Und das machen wir auch. Wir sprechen von einer Begegnung mit Jesus, wenn irgendein Lied oder ein Text uns ein wenig angesprochen hat. Wer wirklich eine Begegnung mit Jesus hat, der ist ein veränderter Mensch. Denken wir an das Wort, das Samuel zu Saul sagt. Er sagt ihm, der Geist Gottes wird auf dich kommen und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Glauben wir doch nicht, dass Gott in einem Menschen wohnt, ohne dass derselbe oder seine Mitmenschen es merken. Jakob benimmt sich nun für uns, die wir die Sache aus dem Rückblick besehen, ganz unmöglich. Nachdem Gott ihm diese wunderbare Verheißung gegeben hat, da tut er ein Gelübde. Wir wollen es lesen. 1. Mose 28, Vers 20. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Wege, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen, und ich im Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, so soll Jehova mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein. Und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewisslich den Zehnten geben. Man hält es nicht für möglich. Gott hat ihm zugesagt, bei ihm zu sein. Und das Ganze stellt er jetzt in Frage und sagt, wenn Gott mit mir ist und wenn Gott mir hilft, und er verspricht dann Gott sogar etwas. Er sagt, dann soll Gott mein Gott sein. Gott ist längst sein Gott. Und Gott hat ihn längst auserwählt. Und Gott liebt ihn längst. Und er fängt noch einmal ganz von vorn an. Und das Ganze baut er auf seiner Zusage. Gott soll mein Gott sein und ich will ihm den Zehnten geben. Und liebe Brüder und Schwestern, wir sind ganz sicher nicht besser als Jakob. Aber wenn wir es bei Jakob lesen, dann empfinden wir vielleicht stärker, wie schrecklich es ist, wenn wir mit solchen Angeboten zu Gott kommen. Gott hat uns so viel geschenkt, er hat uns so reich gemacht. Wenn wir wirklich wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir einen Platz im Vaterhaus haben, dann wird uns nicht mehr der Gedanke kommen, Gott solch eine Zusage zu machen. Es ist überhaupt immer riskant, Gott etwas zu versprechen, weil wir im Allgemeinen nicht stark und zuverlässig genug sind, unsere Versprechen zu halten. Darum werden wir in der Bibel auch davor gewarnt, Gelübde zu tun. Wir werden allerdings sehr nachhaltig aufgefordert, wenn wir ein Gelübde getan haben, es zu halten. Aber zu empfehlen ist es nicht. Gott nennt sich später den Gott Jakobs. Und das finde ich außerordentlich trostreich. Stellen wir uns einmal vor, Gott wäre nur der Gott Abrahams. Abraham ist eine so große und erhabene Gestalt. Der ist tatsächlich über die Höhen gewandert. Da ist nur ein Geschehen in seinem Leben, das man als eine ausgesprochene Schwäche ansehen könnte. Im Übrigen war Abraham wirklich der große Mann. Und man versteht, dass er der Freund Gottes genannt wurde. Aber Gott sei Dank, dass Gott sich auch den Gott Jakobs nennt. Das kann uns allen viel Trost machen. Er kennt unser Gebilde, wie es in der Bibel heißt, ist eingedenk, dass wir Fleisch sind. Er versteht uns in unserem Versagen und in unserer Schwachheit. Und er nannte sich den Gott Jakobs. Wir selber können und sollten Gott nichts versprechen. Und wir sollten ihm auch nicht sagen, ich bin bereit, das und das zu tun, wenn du das und das tust. Oswald Chambers, der betont immer, du wirst nur dann etwas von Gott empfangen, wenn du bereit bist, dich ihm auszuliefern, ohne jegliche Voraussetzung. Sobald wir sagen, wenn du das und das tust, dann tue ich das und das, dann liegen wir schon völlig falsch. Wir sollten ihn grundsätzlich und rückhaltlos anerkennen und sagen, ich bin bereit, dir zu dienen, auch wenn du mir gar nichts gibst. Ich bin bereit, dir zu dienen, auf jeden Fall. Er sagt, dann und nur dann wird er uns brauchen und uns segnen können. Und ich bin sicher, dass er recht hat. Wir lesen jetzt, dass Jakob nach Haran kommt, zur Stadt, in der Laban wohnt. Natürlich, wie immer, geht er zum Brunnen. Da haben sie sich wohl immer getroffen im Altertum. Und jetzt sind da einige Hirten mit ihren Herden. Und da zeigt sich Jakob gleich als der tüchtige Mann. Er sagt, was ist denn das? Noch heller Tag und ihr wollt schon Schluss machen. Jetzt tränkt mal die Herden und dann wird weitergeweidet. Also man sieht, bei Jakob wurde die Zeit immer voll ausgenutzt. Man kann verstehen, dass er nachher vorwärts kam. Aber sie sagen ihm, die Hirten müssen erst alle hier sein, eher können wir den Stein nicht wegwälzen. Und dann wälzt Jakob ihn allein weg. Ich weiß nicht, wie es zu erklären ist, ob er so stark war, ob Rahel ihn so beeindruckte. Wie immer es war, er wälzt den Stein weg und er drängt Rahels Herde. Rahel läuft sofort nach Haus, berichtet es Laban. Laban nimmt ihn sehr freundlich auf. Mein Wein und mein Fleisch nennt er ihn. Und so ist Jakob nun Gast bei seinem Onkel. Das währt aber nur einen Monat lang. Und jetzt stoßen wir auf drei kurze Aussagen, die alle stilistisch einmalig sind. Die erste finden wir in Kapitel 29, Vers 20. Nein, es muss vorher sein. 29, Vers 15. Er sagt Laban zu Jakob, ist es, weil du mein Bruder bist, dass du mir umsonst dienen solltest? Mit diesem kurzen Satz hat er gesagt, gut und schön, dass du bei mir wohnst, aber glaub nicht, dass du hier sein könntest, ohne zu arbeiten. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du brauchst allerdings nicht umsonst zu arbeiten, auch wenn du mein Verwandter bist. Arbeiten musst du und Geld sollst du bekommen. Und dann macht Jakob ihm ein Angebot. Er sagt, ich will dir 7 Jahre dienen um Rahel. Laban geht sofort darauf ein. Aber als ein gewiefter Geschäftsmann hat er es nicht ganz offen zugegeben, sondern er sagt, naja, irgendeinem muss ich sie ja doch geben und dann schon besser dir als einem hier im Lande. Er macht einen kleinen Rückzieher, aber wahrscheinlich war das Angebot sehr günstig, 7 Jahre dienen um Rahel. Und dann kommt der zweite schöne Satz, und der heißt, Vers 20, und Jakob diente Rahel 7 Jahre, und sie waren in seinen Augen wie einzelne Tage, weil er sie liebte. Es gibt wohl keinen Ausleger, der über Jakob geschrieben hat, der nicht hervorhebt, dass dies eine der schönsten und kürzesten Beschreibungen einer Liebe ist, die wir überhaupt finden. Da dient dieser Mann 7 Jahre um eine Frau und die 7 Jahre scheinen ihm wie einzelne Tage. Das ist die Art der Großen, etwas groß zu beschreiben. Ein Stümper würde sagen, er hatte sie ganz furchtbar lieb, aber der Geist Gottes schreibt hier, die Zeit erschien ihm wie einzelne Tage, weil er sie liebte. Ein Opfer ist für die Liebe nie schwer, für die Pflicht fast immer. Gott erwartet nicht, dass wir ihm aus Pflicht dienen, sondern aus Liebe. In Johannes 14 finden wir 3-mal die Aufforderung unseres Herrn, seine Gebote zu halten, aus Liebe. Es gibt ja Gehorsam mancher Art, Gehorsam aus Angst, Gehorsam aus Verstand, Gehorsam aus Notwendigkeit. Der Gehorsam, den Gott erwartet, ist der Gehorsam aus Liebe. Und erst wenn wir da angekommen sind, werden wir ihm recht dienen. Nun wird Hochzeit gefeiert und Laban betrügt Jakob in einer sehr gemeinen Weise. Er hat ja zwei Töchter, Rahel sehr hübsch und Lea offensichtlich das gerade Gegenteil. Und in der Dunkelheit dieser Nacht, da schiebt er ihm Lea ins Hochzeitsgemach. Und dann kommt die dritte stilistisch erstaunlich kurze Stelle, die heißt Vers 25, ja. Und am Morgen, siehe, da war es Lea. Es hat sicher zu einer großen Erbitterung geführt und Laban kommt mit einer dummen Ausrede und nun muss Jakob noch einmal 7 Jahre dienen um Rahel. Er hat ihm also 14 Jahre gedient für seine beiden Frauen. Zunächst hat nur Lea Söhne, die 4 ersten, Ruben, Simeon, Levi, Juda. Und wir lesen, dass sie sämtliche Namen allein gibt. Jakob scheint sich überhaupt nicht darum gekümmert zu haben. Nun nach 14 Jahren, Kapitel 30, Vers 27, will Jakob weg. Und jetzt hat sich die Situation zu seinem Schwiegervater in einer Beziehung vollständig geändert. Laban weiß, dass er Gottes Segen hat um Jakobs Willen. Denn Laban sprach, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich habe gespürt, dass Jehova mich um deinetwillen gesegnet hat. Das ist etwas, was wir in ähnlicher Weise bei Josef später finden. Josef kann noch so tief in der Not sein, Gott hilft ihm und es heißt von Josef, alles was er tat, gelang. Und so ähnlich muss es auch mit Jakob gewesen sein. Solange Jakob die Herde Labans hütet, geht alles gut und Laban wird durch Jakob zu einem sehr reichen Mann. Und jetzt überredet Laban Jakob doch noch weiter bei ihm zu bleiben und um ihr wieder der Lohn ausgehandelt. Und dieses Mal hilft Gott Jakob wieder in einem Traum, indem er ihm zeigt, in welche Richtung die Herde sich entwickeln wird. Und Jakob sieht, dass die Herde ganz in eine Richtung geht, lauter gesprenkelte und farbige und dunkle Tiere. Und so bittet er den Laban, ihm all die gesprenkelten, gefleckten und dunkelfarbigen zu geben. Und nichts ahnend, er kann es ja auch nicht wissen, ist er damit einverstanden. Er mag es wohl für einen bescheidenen Wunsch gehalten haben, aber Jakob wird darüber sehr reich. In Kapitel 31, Vers 13 lesen wir dann, und das ist etwa 6 Jahre später, dass Gott Jakob erscheint und er sagt ihm, 31, 13, ich bin der Gott vom Bethel, wo du ein Denkmal gesalbt und wo du mir ein Gelübde getan hast. Nun mache dich auf, ziehe aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Jakob holt jetzt seine beiden Frauen, teilt ihnen mit, dass er nach Hause ziehen will. Und da tut er etwas sehr Unvernünftiges. Er geht ganz heimlich. Wir lesen, er flieht. Ich las vor Jahren einmal darüber, Jakob war einer der eigenartigen Menschen, die der Auffassung sind, etwas offen zu tun, was man auch geheim tun könnte, sei ein Zeichen mangelnder Intelligenz. Solche Leute gibt es auch heute noch. Die tun selbst die Dinge, die sie ganz offen und frei tun könnten, immer heimlich, versteckt unter irgendeinem Vorwand. Wir sollten als Christen immer bemüht sein, den geraden Weg zu gehen und dann brauchen wir ihn auch nicht heimlich zu gehen. Wir sollten uns fragen, ob unsere Ansicht richtig ist und vor Gott bestehen kann und dann sollten wir auch den Mut haben, sie zu äußern. Wenn Gott zu Jakob sagt, nun geh und ich bin mit dir, dann hätte Jakob zu Laban sagen können, hier ist Schluss, ich gehe und Gott ist mit mir. Und das wirst du schon erfahren, wenn du Schwierigkeiten machen solltest. Aber dazu war dieser Mann einfach nicht fähig. Ich will Jakob nicht verurteilen. Ich weiß von mir selbst, wie viel ich von Jakob an mir habe. Aber ich glaube, wir sehen am besten unsere Fehler, wenn wir diesen Mann einmal genau besehen. Er traut Gott immer so weit, wie er sehen kann. Und er ist immer bereit und bemüht, alles selber in die Hand zu nehmen. Also er packt alles zusammen, wartet einen günstigen Augenblick ab, in dem Jakob Laban weit weg ist und seine Schafe schert. Und dann flieht die ganze Gruppe, Jakob, seine Frauen, seine Söhne und die große Herde. Er kommt drei Tage, nach drei Tagen erfährt Laban es, er jagt ihm sofort nach und nach sieben Tagen holt er ihn ein. Aber in der Nacht, in der bevor Laban Jakob einholt, erscheint Gott ihm und sagt, da heißt es, Vers 24, und Gott kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Wir sehen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wäre Jakob nicht durchgekommen. Laban hätte ihm wahrscheinlich alles wieder abgenommen und hätte ihn gezwungen, entweder weiter bei ihm zu bleiben oder sich allein auf den Weg zu machen. Er wäre nicht ohne Gott durchgekommen, aber Gott hatte sich ihm gegenüber verpflichtet und hat ihn heil durchgebracht. Laban erscheint und es ist typisch, dass alles, was er ihm sagt, unwahr ist. Er sagt als erstes im Vers 27, ich hätte dich begleitet mit Flöten und mit Pauken. Er dachte nicht daran, aber das behauptet er. Dann sagt er weiter, es stand in meiner Macht, dich hier zu halten. Das stand gar nicht in seiner Macht, denn Gott hatte ihm gesagt, hüte dich, mit ihm Böses oder Gutes zu reden. Es ist wohl das Kennzeichen aller Menschen, die fern von Gott sind, dass sie immer wieder zur Lüge Zuflucht nehmen. Und immer da, wo gelogen werden muss, da stehen wir nicht auf dem Boden Gottes. Jakob begründet, warum er geflohen ist. Er sagt, ich fürchtete mich. Und da stehen wir vor der Frage, darf ein Knecht Gottes fliehen? Darf ein Knecht Gottes sich fürchten? In Nehemia 6, Vers 11 steht ein Wort, das schon oft zitiert worden ist. Es heißt, sollte ein Mann wie ich bin fliehen? Ein sehr interessantes Wort. Sollte ein Mann wie ich bin fliehen? Weil ich anhand der Konkordanz feststellen konnte, steht es zwar nicht, wie manchmal behauptet wird, 365 Mal in der Bibel, also für jeden Tag einmal. Aber steht doch an die 200 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Und so ist es schon das Rechte, wenn wir im Vertrauen auf unseren Herrn die Furcht überwinden. Nun haben wir vorher lesen können, dass Rahel Labans Hausgötter stiehlt. Und der Gedanke war wohl der, dass der Schwiegersohn der Frau, die die Götter hatte, einen besonderen Anteil am Erbe hatte. Vielleicht wollte sie sich diesen Anteil noch sichern. Jedenfalls, sie hat die Hausgötter gestohlen. Und selbstverständlich kommt Laban sofort herbei und macht ihm diesen Vorwurf. Jakob hat ein riskantes Wort gesprochen. Er sagt dann, der, bei dem die Götter gefunden werden, der sei des Todes. Jetzt durchsucht Laban alles, was Jakob hat. Aber Rahel, sehr geschickt, packt die Götzen in ihre Tasche, die Kameltasche, und setzt sich drauf. Und dazu hat mal einer geschrieben, Laban und Jakob waren ein paar ganz raffinierte Kerle. Aber Rahel, die wurde mit beiden fertig. Das hat sie auch geschafft. Aber die Frage ist, hat nicht Jakobs Flug sie getroffen? Er hat ja gesagt, wer diese Götter gestohlen hat, der sei des Todes, und Rahel hat nicht mehr lange gelebt. In Kapitel 31 von Vers 38 an lesen wir dann die furchtbare Klage Jakobs. Und die wollen wir einmal lesen. Wir sehen, was es diesen Mann gekostet hat, was er hat leiden müssen aufgrund seines Betruges an seinem Bruder und seinem Vater. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschaf und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren. Und die Wider deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es büßen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tage oder gestohlen bei Nacht. Es war mit mir also. Des Tages verzehrte mich die Hitze und der Frost des Nachts. Und mein Schlaf floh vor meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Hause gewesen. Ich habe dir 14 Jahre gedient um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Herde. Und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn ich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss, du würdest mich jetzt leer entlassen haben. Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Wir sehen, wie schwer die Jahre gewesen sind, die Jakob durchgemacht hat. Viel Arbeit, viel Enttäuschung. Und wenn Gott ihm nicht geholfen hätte, hätte er als armer Mann das Land verlassen müssen. Es gibt das auch in unserer Zeit, dass Menschen sich mühen und plagen, ohne Gewinn für ihre Mühe zu haben. Der Prophet spricht davon und sagt, sie arbeiten in einem durchlöcherten Beutel. Er will damit sagen, alles, was sie als Gewinn haben und in ihrem Beutel stecken, das geht wieder verloren, weil der Beutel durchlöchert ist. Und Gott fordert uns ganz nachhaltig auf, ihm von unserem Ertrag und von unserem Wohlergehen zu geben. Von den Israeliten wurde gefordert, dass sie Gott einen Zehnten geben. Die Forderung ist im Neuen Testament nicht wiederholt worden. Aber uns wird gesagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und uns wird gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und ich bin überzeugt, dass Gott niemanden segnen wird, der alles für sich behält. Und ich bin weiter überzeugt, dass der Segen Gottes weit wichtiger ist als alle geschäftliche Tüchtigkeit. Die können all das nie und nimmer ausgleichen. Und wenn ein Christ sein Leben führen muss gegen den Willen Gottes und seine Arbeit tun muss ohne Gottes Unterstützung, dann kann er in seinem Leben wirklich erfahren, was Elend ist. Und das ist eine Sache, die kann sich über viele Jahre hinziehen. Jakobs ergreifende Klage sagt uns etwas von dem, was er durchgemacht hat. Gott hat ihn herausgerissen. Ohne Gott wäre sein Leben eine Tragödie geworden. Aber nur weil Gott auf seiner Seite stand, kam er heil durch. Und so konnte er nur nach Hause ziehen mit seiner ganz großen Familie, mit der Grundlage für all die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hatte. In Jakob gewinnen diese Verheißungen, ich will dich sehr mehren und dich zu einem großen Volk machen, ja erstmalig Gestalt. Er kommt nach Haus mit 12 Söhnen und das ist der rechte Start, damit aus einer Familie ein Volk wird. Weiters wollen wir dann bei Gelegenheit hören, wie es ihm ergangen ist.